Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten in der Serie Entschleunigt und machen uns heute trotzdem Gedanken über das Thema Esther, was irgendwie eine Herausforderung zu sein schien, so dachte ich am Anfang. Aber wir wollen uns heute ein bisschen auf die Reise begeben, um zu gucken, wie können wir Gott wieder ganz neu in unserem Leben wirken lassen. Apropos zum Thema Entschleunigt, ich darf auch nochmal hier Matze gratulieren für sein gelungenes kleines Kind. Es ist der Knaller. Ich hatte diese Woche das Privileg, mir dieses Kind anschauen zu dürfen und sogar ein Selfie mit ihm zu machen. Und ich muss sagen, da ist mir eines deutlich geworden. Der kleine Kerl, der hat verstanden, was heißt entschleunigt zu leben. Ja? Der liegt da in seinem Bettchen und hat keine Sorgen und hat nur Bock auf Milch und wie die Anne sagte, sucht schon mal bei Matze sogar nach Milch. Ja, ist vielleicht wie Mose, der mit dem Stab draufkloppt und dann kommt da was raus oder so. Ich weiß es nicht. Ja, der hat entschleunigt verstanden und ich wünsche mir, dass wir so ein Stück auch weiter heute verstehen, was es heißt, entschleunigt zu leben. Ich hoffe sehr, dass ihr alle beim Musical wart am Freitag. Das war der absolute Knaller in der FES-Halle. 800 Leute oder vielleicht noch ein paar mehr. Und es ist einfach unglaublich. Ja, diese Leute, die sich ins Zeug gelegt haben. Ein Wahnsinnsbühnenbild. Die Techniker mit Auge fürs Detail. Ja, immer spannende Musik im Hintergrund, die das Ganze zum echten Thriller gemacht haben. Schauspieler, die singen konnten wie kaum ein anderer, ja. Und es war einfach ein gelungenes Musical, finde ich. Und jo, hier ein Jubelschrei, Wahnsinn. Genau. Es war absolut gelungen, ja. Mein persönliches Highlight, das gebe ich einfach mal an dieser Stelle zu, war der Prinz Jamal, der uns mit seiner Stimme alle verzaubert hat, oder? Also das war der Knaller, ja. Ein Zitat habe ich mir auch rausgeschrieben über die schöne Esther und da ist mir auch was über mich deutlich geworden. Es hieß, Esther zwinkert nur einmal mit den Augen und zack, verliebt sich sogar der Prinz in sie, ja. Esther war eine unglaublich schöne Frau, nicht nur im Musical, sondern auch in der Bibel. Und mir ist an der Stelle ganz neu für meine Beziehung auch bewusst geworden, ich bin froh, dass ich nicht so schön bin, dass ich einmal zack mit den Augen blinzeln muss und zack verliebt sich jemand in mich, weil ich kann sagen, die Kathi, die hat sich aus den richtigen Motiven in mich verliebt, ja. Das habe ich zum Beispiel von diesem Musical mitgenommen, ja. Und heute kann ich sagen, danke, Kathi, super, so muss das sein. Genau, wir wollen uns Gedanken über die biblische Esther machen. Das Musical Esther, was wir am Freitag gesehen haben, das ist inspiriert worden von dem Buch Esther aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, ein Wahnsinns-Action-Thriller. Ich durfte ihn mir durchlesen in der Vorbereitung. Und damit ich euch nicht die ganze Geschichte oder damit wir die nicht komplett lesen müssen, habe ich einen coolen Clip gefunden. Lasst uns da einfach mal reinschauen und gucken, wie diese Esther in der Bibel war.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Also was für eine crazy Story. Was ist das denn bitte für ein König? Ja, ein Riesenreich von Äthiopien bis nach Indien. Dann feiert er ein bisschen, seine Frau sagt, ich habe keinen Bock zu euch zu kommen. Was sagt er? Ja, wenn du keinen Bock auf uns hast, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. Schmeißt sie raus und das war's dann mit der Beziehung von den beiden. Unglaublich. Was macht dieser König? Er sagt, ja, ich habe Bock auf eine neue, eine hübsche Frau, schickt seine Leute in sein komplettes Reich und sucht die schönsten Frauen. Und dann, also bescheuerter geht ja nicht, der lässt sie ein Jahr lang hier baden und was weiß ich nicht, sich schön machen, also wahrscheinlich sahen sie danach eher verschrumpelt oder so aus, ja. Ein Jahr lang, bis er es dann endlich hinkriegt, dass die Esther sich ihm vorstellt und sie zwinkert mit ihren Augen und er ist verzaubert, ja. Kriegt ganz rote Wangen und sagt, das ist die Frau, die ich haben will. Und ich fand's witzig, weil normalerweise denken wir ja immer und lesen es auch oft in der Bibel, dass Gott gerade die Außenseiter benutzt. Hier, die irgendwie nicht so angesehen sind, die nicht so hübsch sind. Ja, aber in dieser Geschichte ist mal komplett andersrum. Gott nutzt diese unglaubliche Schönheit von der Esther, um ein Riesenwunder geschehen zu lassen, wie wir nachher sehen. Die Geschichte geht ein bisschen weiter, als wie wir das im Clip gesehen haben. Es taucht eine Person auf, sie heißt Mordechai, das ist der Pflegevater von der Esther. Und Mordechai arbeitet am Tempelhof und macht da so einfache Sachen. Und der oberste Minister von König Xerxes, er heißt Haman, arbeitet auch dort. Und wenn er kommt, müssen sich alle vor ihm verbeugen. Alle. Mordechai aber war ein gläubiger Jude und sagt, ich verbeug mich nicht vor dir, ich verbeug mich nur vor meinem Gott und verweigert ihm das Verbeugen. Eines Tages war Haman so sauer darüber, dass er sagte, jetzt mein Freundchen, hast du das Fass zum Überlaufen gebracht, ja? Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich werde dich töten, aber weil ich das so kacke finde, werde ich nicht nur dich töten, sondern ich werde dein komplettes Volk ausrotten. Also stellt euch das mal vor, wirklich, was für crazy Leute in dieser Geschichte vorkommen. Ein König, der Bock auf eine hübsche Frau hat, ist jetzt nicht so crazy, aber seine Taten, also wie er mit diesen Frauen umgeht, unglaublich, ein Jahr lang baden lassen und dann dieser Haman, der ein komplettes Volk ausrotten will, weil sich einer vor ihm nicht verbeugt. Das ist echt hart, ja. Und Haman, er hat so viel Macht, dass er zum König geht und sagt, ich will hier an einem Tag dieses komplette Volk ausrotten. Und er schreibt, wir können das nachlesen, in Esther 3, Vers 13, alle Juden, Männer, Frauen und Kinder sollen an einem einzigen Tag, er sagt sogar den Zeitpunkt, den 13. Tag des 12. Monats, erschlagen, ermordet und komplett ausgerottet werden. Ihr Besitz ist zur Plünderung freigegeben. Das ist diese Situation, in der wir uns befinden. Alle Juden sollen ausgerottet werden, weil sich einer nicht verbeugt hat. Und das ist unglaublich. Also als ich das wirklich nochmal neu gelesen habe, dachte ich, unglaublich, was für Leute in dieser Geschichte auftauchen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Situationen in dein und mein Leben, die bei weitem nicht von diesem Kaliber sind, aber die ähnlich sind. Vielleicht Hast du mitgekriegt, dass irgendein Attentat oder irgendwas geplant ist auf dein Dorf, irgendjemand pöbeln will? Vielleicht hast du einmal mitgekriegt, dass in deiner Firma Köpfe rollen sollen und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich glaube, wir Menschen, wir haben so Reaktionen, die sind in uns hineingelegt und die sind ein absoluter Automatismus. Und ich glaube, eine Reaktion von dir und mir würde sein, wir würden Panik bekommen, wenn wir sowas hören würden. Da sollen Köpfe rollen in der Firma aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind. Ja? Vielleicht bist du selber betroffen gewesen. Vielleicht hast du Angst, wenn du sowas hörst. Vielleicht suchst du sofort von dir den Ausweg in so einer Situation. Ich weiß es nicht, aber an der Reaktion von Mordechai, wie wir sie in der Bibel lesen, erkenne ich sehr doll, dass wir Menschen da irgendwie gleich ticken. Was macht Mordechai? Wir lesen es in Esther 4, Vers 1. Als Mordechai erfuhr, was vorgefallen war, zerriss er sein Gewand, band sich einen Sack um, streute sich Asche auf den Kopf. So ging er durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. Ja, ich glaube, dieser Typ ist völlig am Rad gedreht. Verständlich. Sein ganzes Volk soll umgebracht werden, weil er sich nicht verbeugt hat. Er hat Gott nicht mehr verstanden. Er war seinem Gott treu und die Reaktion ist, dass sein komplettes Volk ausgerottet werden soll. Ja, und ich stelle mir das so vor, er zerreißt sein Gewand, legt sich irgendwelche Lumpen um und schreit durch die Stadt. Das ist seine Reaktion. Irgendwas zwischen Panik, Unverständnis, Trauer, Wut, auch Gott gegenüber. Und ich glaube, ich merke es in meinem Leben, dass ich immer wieder diese Situation habe, wo ich einfach Gott nicht verstehe. Ich sehe auch seinen Plan nicht in dem Ganzen. Ich verstehe nicht, wo er ist. Meine Reaktion ist nicht, dass ich mir einen Sack um den Kopf binde und durch Tübingen laufe oder Reutling. Ja, es wäre irgendwie komisch. Ich glaube, wir haben heute andere Reaktionen auf sowas entwickelt. Ganz typisch für uns, wenn wir solche Situationen haben. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns alleine in unser Zimmer zurück, wo uns niemand sieht, wo wir alleine in uns hineintrauern können, schlechte Gedanken über uns entwickeln. Und das ist meiner Meinung nach eine Abwärtsspirale, weil dadurch können wir diese Situation nicht lösen. Vielleicht essen wir mega Schokolade und fressen alles in uns rein und versuchen, diese Situation damit zu überbrücken. Oder wir gehen shoppen, nicht nur jetzt in der Weihnachtsfeier, sondern wir sagen, irgendwas brauche ich, um diesen Schmerz zu stillen. Ich habe zwei Prinzipien für euch mitgebracht, die wir von dieser Esther-Geschichte lernen können. Und das erste, was ich anhand dieser Mordechai-Story erkennen kann, das ist das Folgende. Du bist nur dann ein Opfer deiner Umstände, wenn du die Umstände zum Täter werden lässt, ja? Deine Umstände, ein personifizierter Täter. Du bist nur dann Opfer deiner Umstände, wenn du diese zum Täter werden lässt. Was macht ein Umstand zum Täter? Wie geht das? Ich glaube, ein Umstand in deinem und meinem Leben wird dann zum Täter, wenn wir unseren Blick nur auf diesen Umstand richten, ja? Wir vergessen alles drumherum, wir schauen nur auf den Umstand. Mordechai sieht nur, dass sein Volk getötet werden soll, dass er getötet werden soll, dass Esther getötet werden soll und mit den beiden ihr komplettes Volk. Das sieht Mordechai. Er vergisst aber, dass Gott größer ist als dieser Umstand. Und deshalb wird der Umstand für Mordechai zum Täter. Und er selber wird zum Opfer. Und das erlebe ich immer wieder in meinem Leben. Wenn diese Umstände da sind, wo ich denke, das ist so überhaupt nicht göttlich, das ist so überhaupt nicht von Gott gewollt. Wo ist Gott in dieser Situation? Dann schaue ich nur auf den Umstand. Ich schaue auf die Menschen drumherum, die diesen Umstand irgendwie bewerten. Wo ich aber nicht hinschaue, das ist Gott. Ich weiß in meinem Leben, ich habe das oft erfahren, dass Gott größer ist als dieser Umstand. Ich schaue aber nicht auf Gott. Das ist typisch. Und Esther, die hat eine ähnliche Reaktion zunächst. Mordechai kommt irgendwann, nachdem er getrauert hatte, zu Esther und erzählt ihr das, weiht sie ein und sagt, Esther, hilf uns doch bitte. Du bist doch Königin, vielleicht kannst du was machen. Und was ist Esthers Reaktion? Sie sieht zunächst ein Gesetz und das Gesetz lautet, Esther 4, Vers 11, wer ungerufen in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Das ist wieder so ein crazy Gesetz von Xerxes, was er aufgestellt hat. Der hatte keinen Bock, dass die Leute zu ihm kommen und ihn stören. Und Esther sieht dieses Gesetz. Wer ungerufen in den Palast des Königs kommt oder in den inneren Hof des Palastes geht, der muss sterben. Und Mordechai will sich damit einfach nicht zufrieden geben und sagt, Esther, tu doch was, mach was. Du hast mehr Macht als ich. Und dann verliert Esther genau diesen Blick auf die Umstände und sie schaut auf Gott. Interessant, sie schaut auf Gott, aber dieser Name wird nicht erwähnt im kompletten Esther-Buch. Sie sagt, okay, Mordechai, ich will es versuchen, vorher aber will ich 3 Tage fasten und ich wünsche mir von dir und allen Juden um uns herum, dass sie mit uns 3 Tage fasten. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was heißt denn eigentlich dieses Fasten? Deshalb gucken wir uns das mal an. Fasten im Alten Testament, was war das? Zunächst war es ein Ritual echter Frömmigkeit, ja? Also die Juden, die wirklich geglaubt haben, die haben das als Ritual gemacht, das gehörte dazu. Für Esther in dieser Situation denke ich nicht so relevant. Die hatte eine große Not. Zum anderen war es zentral an Feiertagen. Immer wieder haben die Juden gefeiert, sich an Sachen erinnert und da haben sie auch gefastet. Interessanter Punkt auch, es war ein Ausdruck von Schuldbekenntnis. Ich denke aber nicht, dass Esther in dieser Situation ihre Schuld bekennen wollte. 2 weitere Punkte, es war erstens ein Akt der Anbetung und zweitens ein Schrei um Hilfe. Und das zeigt mir, Esther nimmt diese Situation unglaublich ernst. Sie schreit um Hilfe. Und was heißt das, wenn sie um Hilfe schreit? Esther sieht ein, dass sie begrenzt ist. Sie ist komplett begrenzt. Gott ist es, der ihr helfen muss. Weil wenn sie diesen Schritt geht in den Königspalast, dann übergibt sie ihr komplettes Leben in Gottes Hand. Weil Gott alleine derjenige ist, der sie retten kann. Und deshalb schreit sie zu Gott um Hilfe und fastet 3 Tage, lässt 3 Tage für sich fasten und betet in dieser Zeit. Ja, und ein zweites, was ich aus der Esther-Geschichte unglaublich finde, wenn du das tust, was nur du tun kannst, dann wird Gott tun, was nur Gott tun kann. Wenn du das tust, was nur du tun kannst, dann wird Gott das tun, was nur Gott tun kann. Und in Esthers Situation ist es Gott, der Esther retten kann. Esther ist begrenzt. Sie braucht Gottes Hilfe. Weil ohne diese Hilfe hat der König das Recht, sie sofort zu töten. Und ich glaube, genau an dieser Stelle ist der Knackpunkt in der Esther-Story. Und genau an dieser Stelle ist das, was wir von dieser Story lernen können. Esther gibt ihr Leben bewusst in die Hand Gottes und sagt, Gott, ich will diesen Schritt gehen, aber ich brauche deine Hilfe. Jesus greift genau das im Neuen Testament auf, im Matthäus-Evangelium. Er schreibt, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Verse und beziehen sie immer nur auf das Leben nach dem Tod. Aber ich glaube, bei den Worten, die Jesus hier sagt, geht es auch schon um das Leben, was wir hier und jetzt leben. Ich sehe da ein biblisches Prinzip hinter. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du dein Leben in ihm verlierst, damit er es nutzen kann. Dass du dein Leben wie diese Esther zu Gott gibst und ihm sagst, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Und ich denke, das müssen wir wieder lernen, in unseren Alltag zu verankern. Zu sagen, Gott, hier ist mein Leben, nimm dieses Leben und mache was draus. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns jemals an so eine krasse Situation kommen wird, wie Esther es war. Aber ich glaube, wir haben ganz oft diese Umstände in unserem Alltag, die uns kaputt machen. Vielleicht ist das dein Job, wo du immer wieder Tag für Tag dich hinschleppst und mit den Leuten um dich herum nicht zurechtkommst oder mit den Aufgaben nicht zurechtkommst. Sie belasten dich. Sie drücken dich nieder. Vielleicht ist es deine Familie, für die du dich Tag für Tag opferst und am Ende des Tages denkst, wo bin ich geblieben? Was hat dieser Tag mir heute gebracht? Wer kümmert sich um mich? Ja, oder vielleicht ist es die Uni für dich oder die Ausbildung. Es kommen Klausuren und du hast keine Ahnung, wie du das packen sollst Anfang des nächsten Jahres in der Klausurphase. Und ich glaube, wir müssen in diesen Alltagssituationen lernen, unser Leben hinzulegen und Gott zu sagen, hier bin ich, nimm mich. Die Esther-Geschichte ist unglaublich, wie sie ausgeht. Esther geht in diesen Königshof und der König freut sich, als er sie sieht. Total cool, ja. Er könnte sie umbringen, er freut sich aber und sagt, hey Esther, mega cool, dass du kommst. Ich will dir alles schenken bis auf die Hälfte meines Königreichs. Ja, crazy. Das ist crazy und das kann nur Gott. Und die Geschichte geht gut aus. Die Juden werden nicht ausgerottet, ja, sondern es nimmt eine Wendung und die Juden stehen nachher da als die großen Gewinner. Aus einem Umstand, der so schlimm für sie aussah, stehen die Juden da wie die großen Gewinner. Was heißt das für uns? Ich habe uns zwei unglaubliche dicke Weisheiten mitgebracht, die ich hier gerne raushauen würde. Die sind nicht von mir, nein, die sind von anderen Leuten. Und das eine ist, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist in meinem Leben Regisseur. Ich fand diesen Satz, der von vielen Leuten aufgegriffen wurde, unglaublich. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist in meinem Leben Regisseur. Und ich glaube, er beschreibt genau das, was Jesus in dieser Matthäusstelle zu uns sagen will. Lass uns da mal einsteigen in dieses Bild. Ein Film mit verschiedenen Schauspielern, dein Leben als Film. Wer ist Gott in deinem Leben? Spielt er eine Rolle an diesem Sonntagmorgen hier in der Celebration? Vielleicht auch am Mittwochabend zur Bandprobe oder so? Oder ist er der Regisseur, der auch mal zu dir sagt, das passt nicht in dein Leben? Das passt einfach nicht. Das passt nicht zu deinem Leben. Du musst was ändern. Ist er der Regisseur in deinem Leben oder spielt er eine untergeordnete Rolle? Und das Zweite, die zweite Weisheit, die ist angelehnt an einen Spruch Davids. Der Mensch denkt, Gott lenkt, heißt es so. Genau, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und als ich diesen Spruch gelesen habe, da habe ich an eine Geschichte gedacht, die ich euch gerne mitgeben will. Ist wirklich eine coole Geschichte. Ich würde mal behaupten, ich bin ein guter Autofahrer. Ja? Also heute bin ich das. Weil an meinem ersten Autotag, der war überhaupt nicht so cool. Vielleicht hast du Kinder, die schon Auto fahren und du kennst das, die erste Autostunde, hier Fahrstunde kommt bald und das Kind, so ich, sagt, hey Papa, ich hab Bock, vorher mal mit dir zu fahren, ja? Dafür gibt's Verkehrsübungsplätze, zumindest da oben in der Mitte Deutschlands, wo ich herkomme, gibt's diese Verkehrsübungsplätze. Und mein Vater sagte, okay, mein Sohn, wir gehen auf den Verkehrsübungsplatz, ja. Witzig, er hatte das schon mit meiner großen Schwester gemacht und auf der Hinfahrt, wir mussten 20 Minuten dahin fahren, sagte er, boah David, also ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Verkehrsübungsplatz. Die Lena, die hat bestimmt 30 Mal abgewürgt, ja. Alter Opel Zafira, Benziner, ja, das war auch ein schweres Auto zum Fahren. Und wir fahren zu diesem Verkehrsübungsplatz und ich setze mich ganz stolz ins Auto. Wir fahren da rein und das ist ein echt schwerer Parcours, ja. Aber das lief richtig super, ja. Ich war richtig granatenstolz auf mich. Und ich hatte keinmal abgewürgt. Und ich dachte, yeah, das Autogen ist in mich hineingelegt. Super. So, dann kamen wir, wirklich herausfordernde Situation. Es war nicht viel los, eigentlich glaube ich gar nichts. Wir waren die Einzigen da. Und es ging ein bisschen den Berg runter und unten mussten wir abbiegen auf eine Straße, die dazu so eine T-Kreuzung oder so, ne? Und wie macht man das? Naja, man fährt bis zur Linie, guckt nach links, guckt nach rechts, guckt wieder nach links und dann biegt man nach links ab. Ne? So ist das Prozedere und ich fahre zu dieser Linie, guck nach links, guck nach rechts, denk, okay, gut, guck wieder nach links und konzentriere mich so aufs Anfahren, dass ich das Lenken vergesse und geradeaus in die Leitplanke fahre. Ich fahre geradeaus in diese Leitplanke mit vielleicht 10, 15 km/h. Guck meinen Vater an. Mein Vater guckt mich an. Wir steigen aus dem Auto raus, wechseln die Position. Mein Vater legt den Rückwärtsgang ein. Wir ziehen die Stoßstange von dem Auto ab, weil die irgendwie auf dem Reifen hing. Und dann war erst mal Ruhe. Und dann sind wir weitergefahren und es lief irgendwie nicht. Dann haben wir gesagt, komm, fahren wir nach Hause. Das Gute war, die Frau an der Kasse hat uns den Tag geschenkt. Wir durften kostenlos dort fahren. Ja, Wahnsinn. Wieso erzähle ich euch den ganzen Spaß? Die Reaktion auf das von meinem Vater war, dass mein Vater der schlechteste Beifahrer wurde, den ich kannte. Ich musste leider begleitendes Fahren mit 17 machen, ja, und durfte ein Jahr lang mit meinem Vater an der Seite fahren. Und wenn ich da in diesem Auto saß, mein Vater, er hatte jeden Muskel angespannt, ja. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, etwa so könnte das sein. Ja, ihr da vorne da in 100 Meter ist ein Auto, mach easy, ja. Das war mein Vater. Als ich Beifahrer war. Heute kann ich gut fahren, also einigermaßen. Er sitzt entspannt bei mir. Heute ist meine kleine Schwester, die 5 Jahre jünger als ich ist, 18. Mein Vater ist total entspannt bei der, ja. Wenn ich aber mit ihr fahre, und das ist zum Glück nicht so oft der Fall, dann sitze ich da komplett angespannt und denk mir, Sophia, du bist meine kleine Schwester. Du hast nicht Auto fahren zu können. Du hast meine kleine Schwester zu sein. Und ich hasse Autofahren mit meiner kleinen Schwester, wenn sie hier links liegt, ja, neben mir nicht liegt, hoffentlich nicht, sondern Auto fährt und ich rechts daneben sitze. Ich hasse es. Ja, Sophia, wenn du dir den Podcast anhörst, es tut mir leid für diese traurige Wahrheit, die du jetzt mitkriegst. Vergib mir. Ich bin heute derjenige, der lernen muss, Beifahrer zu sein. Der lernen muss, Verantwortung abzugeben. Mein Vater hat das gelernt, jetzt mit meiner kleinen Schwester. Aber heute bin ich derjenige, der das lernen muss. Und ich denke, dieses Bild, das trifft es in unserem Leben. Wo bist du in diesem Auto der Beifahrer und lässt Gott lenken? Wo bist du in diesem Auto der Fahrer, der das Gaspedal durchdrückt, wo niemand lenken kann, weil das Auto sonst umkippen würde? Wo musst du, wie Esther, runtergehen vom Gaspedal, damit Gott, der dein Regisseur ist, lenken kann? Nimm dieses Bild mit nach Hause und denk einfach mal drüber nach, weil ich glaube, wir rasen mit Tempo 180 durch diese Welt, durch die Weihnachtszeit, und es gibt niemand, der auch nur das Lenkrad um eine Daumenbreite drehen kann, weil das Auto völlig aus der Bahn geraten könnte. Wo ist es für dich in deinem Job, in deiner Familie oder in deinem Studium mal wieder an der Zeit, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, damit Gott lenken kann, damit Gott groß wird in deinem Leben und damit Gott ein Wunder entstehen lassen kann, so wie Esther das erlebt hat. Und ich glaube, es ist echt an der Zeit, dass wir dieses Wunder in unseren Alltag mit einbeziehen, dass wir in unserem Alltag den Fuß vom Gas nehmen, damit Gott an unserer Seite lenken kann und damit Gott der Regisseur in deinem und meinem Leben ist. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte für uns alle beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Vater Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du der beste Regisseur bist in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht auf die schiefe Bahn bringen willst, sondern dass du uns auf den guten Weg führen willst. Und ich segne jeden, der hier jetzt steht. Ich bete darum, dass wir neu erkennen, dass du der Regisseur in unserem Leben sein sollst und dass wir dich, den Regisseur, sein lassen, Jesus. Ich bete, dass wir unser Leben als eine Rolle sehen, wo du der Regisseur bist, denn du bist der beste Regisseur, den wir haben können. Du bist der Einzige, der weiß, was wir wirklich brauchen. Ich bete für jeden, der jetzt hier steht, dass wir dieses Wunder neu in unserem Alltag erleben und dass du groß wirst. Amen.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.